Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute sind wir bei Ruth Meier zu Besuch. So wie etliche von uns zu Beginn ihrer Reise zu Swami nie einen indischen Guru haben wollten, so auch Ruth Meier. Aber es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Schauen wir mal, was aus dieser Ablehnung eines indischen Gurus bei Ruth geworden ist. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Ruth, natürlich auch dir die Frage, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast. Ich weiß, diese Frage ist immer ein bisschen langweilig am Anfang, aber diese unterschiedlichen Wege zu Swami finde ich einfach faszinierend. Also, weißt du das noch?
Oh Gott, das erste Mal den Namen gehört? 1986 muss es gewesen sein.
Boah.
Ja.
Wo war das?
Das war in Freiburg. Das erste Mal gehört vielleicht sogar noch früher, vielleicht sogar in Mannheim, aber es kann auch, also 86 garantiert, weil da bin ich dann nach Freiburg gezogen und habe Leute kennengelernt, die Sai Baba kannten. Ja, Hütchenstöckchen und dann war ich immer beim Singen. Ich fand Baba eigentlich unsympathisch. Und fand das Singen aber schön und das Vibhuti fand ich lecker. Und ich dachte, mit dem Typ da vorne auf dem Bild will ich aber bitte nichts zu tun haben.
Das scheint sich dann aber geändert zu haben.
Das hat sich dann sehr geändert. Aber hat eine Weile gedauert. Am Anfang bin ich da regelmäßig zum Singen gegangen, habe gedacht, oh schön, schöne Musik, toll, oh, Vibhuti, lecker, lecker. Aber Baba, nee, ich will kein Guru, ich will kein Lehrer und nach Indien sowieso gar nicht, also... Ich habe auch nichts gesucht, nicht bewusst. Sagen, ja, ich brauche jetzt irgendjemand. Bis es soweit war, dass ich jemanden brauchte in meinem Leben und Baba in meinem Zimmer in Freiburg hinter mir stand, mich gesegnet hat und ich wusste, okay, das ist mein lieber Gott. Also den kenne ich schon lange.
Er hat hinter dir gestanden?
Also ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn nicht gesehen und hielt seine Hand über meinen Kopf. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich super, super traurig war. Ich dachte jetzt gleich, es sprengt mir jetzt gleich das Herz. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Es war ein Liebeskummer über eine traurige Sache und plötzlich fühle ich, dass Baba im Raum hinter mir steht, seine Hand über meinen Kopf hält und von tiefster Depression in Split Second, also in gar keiner Zeit, in hellstes Licht und in Glück. Und ich saß da und dachte, wow, wenn der das kann, also hallo, das habe ich noch so noch nie erlebt.
Und warum hast du gewusst oder geahnt, dass das dieser Sai Baba ist?
Weil ich ja vorher schon immer beim Singen war und mit diesem Typ aber nichts zu tun haben wollte. Aber ich kannte trotzdem die Atmosphäre und plötzlich war die so verdichtet hinter mir und ich habe mich auch nicht umgedreht. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn mit meinen physischen Augen gesehen hätte. Aber danach war ich ziemlich geflasht. ziemlich und habe gedacht, okay, daran werde ich jetzt lange verdauen. Ich werde den auch nicht gleich besuchen fahren. Das ist mir zu heftig. Das muss ich erst mal sacken lassen. Aber 2 Monate später war ich dann schon in Indien. Also es ging dann doch recht schnell.
Und der Liebeskummer war ratzfatz weg?
Das ging natürlich weiter, aber es war nicht mehr so schlimm. Also es stand dann in keinem Verhältnis mehr. Es war nicht mehr das, woran ich dann zerbrechen wollte, sage ich jetzt mal. Sondern das war dann, ja, war nicht geheilt, aber wie kann man das beschreiben? Das ging noch eine Weile, aber irgendwann konnte ich es dann gut loslassen. So nach und nach. Und dann war es irgendwann gar kein Thema mehr. Wie es ja immer ist mit Schmerzen und Enttäuschungen und diesen Sachen, die sind ja am Anfang immer ganz riesig und ganz schlimm. Und nach einer Weile, ja, wandelt sich das ja wieder. Haben wir alle erlebt und ist auch ja Teil des Lebens.
Hast du darüber mit der Gruppe, wo du hingegangen bist zum Singen, gesprochen über das Erlebnis?
Mit Einzelnen.
2 Monate später, hast du dir ein Ticket besorgt?
Nee, das haben meine Freunde für mich gemacht. Die haben mir gesagt, ja, wir fahren sowieso am Tag nach Weihnachten, fahren wir zu Baba und du hast ja jetzt dieses Erlebnis gehabt, willst du nicht mitfahren? Ich habe gesagt, nee, also das ist mir zu schnell, das ist mir zu früh, kann ich mich jetzt nicht entschließen. Und dann hat es in mir rumort und hin und her und soll ich nicht. Und ich hatte damals eine Arbeitsstelle, da hätte ich Vertretung suchen müssen. Und dachte, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ob ich wirklich kommen soll, weiß ich auch nicht. Dann habe ich Baba um ein Zeichen gebeten, ob ich denn kommen soll. Und ich habe gesagt, ein deutliches Zeichen. Und dann ist passiert, dass in meiner damaligen Wohnsituation gab es jemanden, der war frustriert aus verschiedenen Gründen. Und war sauer auf mich und hat in einem Wutanfall Geschirr vor meinem Zimmertür zerdeppert, also gegen meine Tür geworfen. Das hat er aber im richtigen Moment gemacht, nämlich genau da, als ich gesagt habe, Baba, wenn ich kommen soll, bitte gib mir ein deutliches Zeichen. Und dann hat es einen Lärm gemacht, wie wenn der Kamin zusammen, also ich weiß nicht, ich habe gedacht, jetzt irgendwie Teile des Hauses brechen gerade zusammen. Als ich die Tür aufgemacht habe, habe ich gesehen, was es war, nämlich ein Haufen Scherben. Aber es war so deutlich.
Scherben bringen Glück, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dann war es für mich ein doppeltes. Also es war einerseits, ja klar, du sollst kommen, lauter kann ich es dir nicht sagen. Und andererseits habe ich auch gleich gesehen, der hat alle in der Hand. Also Gott oder Baba hat alle Wesen in der Hand. Sogar Leute, die was total Bescheuertes machen, machen es im richtigen Moment. Und dann war ich zwar immer noch sauer auf diesen Typ, aber nicht so sauer, wie wenn es nicht gekoppelt gewesen wäre. Und so war es eigentlich auch gleich ein Teaching oder eine Lehre drin. Okay, wer bin ich, ja? Wer bin ich und was passiert hier auf der Erde? Ich habe alle in der Hand. Auch die bösen Anführungsstriche, die was Doofes machen. Die kann ich das so machen lassen, dass es wieder einen Sinn macht.
Ja, spannend.
Also, das war jetzt eigentlich eine Klammer vorher und dann habe
ich... Nee, das gehört genau dazu.
Und dann... habe ich meinen Freunden nach langem Ringen dann gesagt, ach, ich könnte es mir doch vorstellen. Haben gesagt, ja, wussten wir, haben schon ein Ticket für dich mitgebucht, muss nur noch bezahlen. Und ja, okay. Und dann bin ich tatsächlich gefahren. Ja, gut, das erste Mal Indien und damals war alles noch ein bisschen beschwerlicher.
Gab es überhaupt denn die Nordhäuser damals schon?
Nein, es gab Rundhäuser, glaube ich, 3, aber da sind wir auch nicht reingekommen, die waren auch schon voll. Ich bin ins Rundhaus gekommen beim ersten Mal. Und danach die meisten Jahre im Chat. Also dann war nichts mehr mit Häusern und Wohnungen. Die Nordhäuser gab es noch lange nicht. Nee. Da standen alles Chats.
Für die, die die Zeit nicht kennen, wie muss man sich so ein Chat vorstellen?
Also ein Chat ist ein wunderbarer riesiger Raum. Wirklich wunderbar riesig. Oben ist ein Wellblechdach drauf. Und ansonsten ist es einfach ein schwarzer, harter Boden. Also schön, gemütlich. Nein, ich habe es trotzdem geliebt. Also kein Quatsch. Ich fand es irgendwie auch schön. Ich zelte auch gerne. Also ich bin so ein Typ, ich mag das, wenn es so auf der Erde ist und auch einfacher ruhig ist.
Aber du warst nicht allein da drin?
Nein. Viele, viele andere Menschen auch. Also man hatte so viel Platz, wie die Isomatte hat und noch ein bisschen für sein Gepäck und... Wenn man Schnüre hatte und ein paar Tücher, konnte man sich, wenn es nicht ganz voll war, auch ein bisschen abtrennen. Wenn es aber sehr voll war, ja, dann gab es keine Möglichkeit, das dann noch in so kleine Abteile zu unterteilen. Wenn es das gab, fand ich das luxuriös. Das fand ich toll. Mit so zwei Tüchern, eine eigene Matte neben meinem Bett. Wow. Alle zwei Minuten klingelten irgendwelche Wecker, weil irgendwelche Leute waren schon aufgestanden und hatten die nicht ausgemacht. Also klingelnde Wecker von Leuten, die entweder nicht da waren oder nicht aufstehen wollten oder nicht wach geworden sind, die wurden von einer Frau einfach alle eingesammelt und an einen Ort gebracht, wo man sie nicht mehr gehört hat.
Und es war ja morgens um vier, denke ich mal, weil die Leute zum Omka singen gehen wollten.
Ja. Ich war nicht so schnell genervt. Ich gehöre zu den Menschen, die zum Glück mit Lärm nicht so schlimme Probleme haben. Also manche haben sich da richtig genervt. Also richtig. Für manche war das sehr anstrengend. Ich habe das auch nicht immer erlebt. Es gab Zeiten, da waren die Chats, die Atmosphäre wunderschön und die Leute relativ well behaved, also relativ diszipliniert, auch leise und so. Und es gab auch Zeiten oder Gruppen, wo es halt nicht so war, wo man irgendwie Ohrstöpsel gebraucht hat, um überhaupt schlafen zu können.
Dann der erste Darshan und dieser Guru, den du ja nie haben wolltest.
Also noch mehr als der erste Darshan hat mich das Ankommen hier berührt. Also ich stand da vor diesem Office für Foreigners, für Ausländer und man musste immer relativ lang warten mit dem Einchecken. Also da saßen so alte Herren, die waren unglaublich goldig, aber es hat echt gedauert. Ich stand da, erstes Mal Indien, Jetlag, müde von der Reise und stand mit dem Rücken zu diesem Office und guckte so, ja, so gedankenverloren auf so ein Schild für Foreigners, wie die Regeln hier sind. Aber ich habe es nicht wirklich gelesen. Und während ich da drauf gucke, bin ich auf einmal super gerührt und fühle, ich bin zu Hause. Oh, wie schön ist das denn? Also trotz alledem Fremden und unangenehm oder ja heiß und komisch und irgendwie komische Kleider hatte ich schon an, also so einen langen Rock bis zum Boden, das war ich auch nicht gewöhnt.
Wie alt warst du damals?
Ich war 25. Und erster Darshan, weil ich Baba innerlich schon erlebt hatte, war das sehr merkwürdig, dass da draußen dann jemand rumläuft, also außerhalb von mir, also nicht so nah, wie Gott uns nah ist, sondern scheinbar entfernt. Und ich habe natürlich die Reihen gezählt, ich saß in der siebten Reihe, fand ich unglaublich weit weg, ne? Weil damals war so alles unter, also mehr als fünf war schlimm, ne? Besser 2, 3, 1, ne?
Aber mehr als 20 Reihen gab es damals ja auch nicht.
Nein, aber trotzdem, es war so gute Mitte, ne? Und er hat weder besonders geguckt, noch habe ich, also ich habe ihn so angestarrt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt Gott, ja? da musst du jetzt genau hingucken, da darfst du keine Millisekunde verpassen. Du musst den sozusagen wie so ein Voyeur, also, oder ich weiß kein anderes Wort, musst du ihn verfolgen mit deinen Augen, nichts verpassen, ja, keine Millisekunde. Das hat mich aber dazu gebracht, dass ich eigentlich ihn nur angestarrt habe, glaube ich. Ich konnte ihn nicht gleichzeitig fühlen und gucken. Ich war so aufs Gucken fixiert, dass ich eigentlich von diesem ersten Darshan, außer dass ich ihn gesehen hatte, nicht wirklich viel hatte. Beim nächsten Darshan, ich bin kurzsichtig, hatte ich meine Brille vergessen und ich habe ihn nur sehr unscharf gesehen, was den Vorteil hatte, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich ihn eher fühlen. So wirklich so mit diesen Scan-Augen kann ich jetzt nicht, weil das geben meine Augen nicht her. Brille ist nicht da. Und das war irgendwie nett. Also ich fand es erst total blöd. Und dann dachte ich, ach so, okay. Dann habe ich viel mehr gespürt, weniger geguckt, weniger gesehen einfach. Und dann wusste ich, okay, so eine Kombination muss man hinkriegen für die Darshans. Du kannst ihn schon sehen, aber du musst auch dich trauen, mal die Augen zuzumachen oder wegzugucken oder einfach nachzuspüren. Sonst verpasst du eigentlich mehr von dem Ganzen. Weil das meiste war ja nicht gucken, das meiste war ja spüren. Die Frequenz spüren, die Energie, die Liebe spüren, was immer man spüren konnte, wozu man in der Lage war. Und dann allmählich habe ich mich an diese Art von Gott ist da draußen auch und auch da drin ein bisschen gewöhnt. Und war dann natürlich, wie glaube ich viele, die in dieser Zeit da waren, auch viel frustriert, weil Baba kommt, er dreht sich auf die andere Seite, er guckt nicht, er nimmt nicht deinen Brief, er macht all diese Dinge nicht, die man so gern gehabt hätte. Was mich aber zwischendurch auch beeindruckt hat, dass er sich so gar nicht manipulieren ließ von oberflächlichen Dingen, war für mich sehr beeindruckend. Wenn es wirklich drauf ankam, war er immer da, auch außen, und hat einem einen Blick gegeben oder irgendwas, irgendwie gezeigt, jetzt bist du wirklich echt und offen und jetzt bin ich auch da.
Hast du ein Beispiel für Oberflächliches?
Oberflächliches ist zum Beispiel für mich gewesen, oh, guck mal, die darf seine Füße berühren, ich möchte das auch mal so gerne. Aber es war nicht wirklich meins. Es war eher oberflächlich, war vergleichen, gucken, was andere kriegen. Und wieso kriegt die schon das dritte Interview? Ich hatte bis jetzt noch keins. Oh, so, das finde ich oberflächlich, wenn man nicht tief verbunden ist mit dem, was für einen selber gerade wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Und wenn man tief verbunden war mit dem, was wirklich, wirklich war, habe ich immer erlebt, dass ich belohnt wurde, immer.
Hattest du eigentlich ein Interview?
Ja, ich habe dann, später habe ich zwei Interviews gehabt in meinem Leben, also es war nicht für immer nichts.
Dann erzähl mal von den beiden Interviews.
Also, das erste Interview war schrecklich. Also, es war schrecklich, weil ich die ganze Zeit eifersüchtig war, die ganze Zeit nonstop, von Anfang des Interviews bis zum Schluss war ich eifersüchtig auf alle, die irgendwie, ich war bestimmt gelb vor Eifersucht. Also muss ich gewesen sein, weil ich saß relativ hinten im Raum und Baba hat außer Monkey Mind und irgendwas hat er nicht, ja doch, er hat mich nach meinem Namen gefragt und ich habe damals meinen zweiten Namen angenommen oder war in dieser Umstellung die ersten 30 Jahre. In meinem Leben hieß ich Martina und dann kam mein zweiter Name, das ist Ruth. Und er hat mich gefragt, what's your name? Alle anderen hat er gefragt, what do you work? Und ich hatte innerlich gesagt, Baba, bitte, bitte nicht diese Frage, ich arbeite gerade nichts. Das ist mir peinlich. Was soll ich denn dann sagen? Ja, alle waren Therapeuten und irgendwas in diesen Heilberufen tätig. Ich dachte, bitte, Baba, nicht diese Frage. Und als Einzige hat er gefragt, what's your name? Fand ich sehr nett. Und eben, dann habe ich meinen zweiten Namen genannt und habe gesagt, Ruth. Und er hat gesagt, second name. Und ich habe gesagt, yes. Und dann hat er so eine Handbewegung gemacht, so wie so nach unten. Ja, okay. Und hat sich anderen Dingen zugewendet. Also so war das erledigt. Ja, so ist okay, ne? Kannst du machen. Und ab da war die Martina, die ich vorher war, wirklich auch weg. Ich konnte mit dem Namen gar nichts mehr verbinden, also mich nicht mehr verbinden mit dem Namen.
Ruth ist ja irgendwie ein Name aus der Bibel. Hat das damit zu tun, dass du den geändert hast?
Ist einfach mein zweiter Name, haben meine Eltern mir gegeben und dann war die Martina einfach vorbei. Es war einfach die Zeit des Kämpferischen war vorbei. Ruth ist viel friedlicher. Ruth bedeutet Freundschaft und Martina heißt irgendwie so eine Frau von irgendeinem Kampfgott, viel Mars drin. Und so war das einfach wie, okay, diese Phase ist einfach abgeschlossen. Und es war nicht kopfig, das war eher so wie, passt nicht mehr. Wie wenn man ein paar neue Schuhe braucht, die alten sind abgelatscht und man sagt, okay, ich brauche ein paar neue Schuhe.
Ein
zweites Interview war, was diese Eifersucht betrifft. Okay, ich habe im ersten Interview tatsächlich Ohrringe gekriegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar nichts passiert.
Sag mal.
Aber erst ganz zum Schluss. Barbara wollte, ja, aber. Wollte schon rausgehen. Hat praktisch auf dem halben Weg zur Tür angehalten. Ich bin hochgegangen auf die Knie, habe meine Hand ausgestreckt und wusste, ich krieg was. Also ich habe das aber nicht gemacht, diese Bewegung. Ich habe auch nicht gesehen, wie das passiert. Ich weiß nicht, ob er mich anguckt oder irgendwas. Ich habe nur mitgekriegt, dass ich hochgehe, ihm die rechte Hand entgegenstrecke, offen und so, jetzt kriege ich was. Und er wirbelt in der Luft rum, macht zwei schöne, kleine, wunderschöne, goldene Ohrringe, zeigt sie erst den Männern so vor die Nase, so dann so die Frauenrunde und legt sie mir in die Hand und sagt, Diamond. Vorher hat er zu mir Mad Mad Monkey Mind gesagt, das hat ordentlich, das hat was gemacht mit mir. Und dann sagte er Diamond, das ist ja so ein Wortspiel, der wahre Diamond ist, wenn unser Geist sich auflöst oder verwandelt, stirbt, der Mind stirbt. Und ja.
Na guck mal, was du alles aus der Erinnerung holst. Er hat mich nur nach dem Namen gefragt.
Ja, zuerst war es halt so. Und ich war wirklich auch super eifersüchtig. Wenn er mir nichts geschenkt hätte, weiß ich wirklich nicht, wie ich da rausgekommen wäre. So war es. Was heißt immerhin? Ich war super erstaunt. Ich dachte immer nur, besondere Leute kriegen irgendwas von ihm. Und ich dachte, hey, das bin ich nicht. Und ich habe trotzdem was gekriegt, wie nett von ihm, wie süß. Und das Tragen dieser Ohrringe hat mich tatsächlich sehr glücklich gemacht. Das war irgendwie ein anderes Leben ein bisschen, am Anfang vor allen Dingen. Und ich konnte sie nie rausmachen, weil die Stecker waren so dick, so indische, dicke Stecker. Es waren keine Clipser.
Sind das die, die du anhast, nicht mehr?
Die sind schon lange. Einen hat er dann letztlich ganz weggenommen und den anderen habe ich noch. Ja.
Hat sie dir nicht selber angesteckt?
Mm-mm. Er hat sie mir in die Hand gelegt. Ich habe sie dann draußen und habe gedacht, Baba, so dicke Stecker, das sind indische, ich habe deutsche Ohrlöcher. Aber das hatte den Effekt, dass sie super hielten. Also ich musste erstmal keine Angst haben, dass ich die verliere. Und wenn ich sie rausgetan habe, haben sich meine Ohren entzündet. Sobald die Ohrringe drin waren, war alles gut. Das heißt, ich habe die Tag und Nacht getragen, lag dann am Anfang ganz vorsichtig, weil ich dachte, okay, das sind Hänger, ja, mit Diamanten und Rubinen und so. Bloß nicht irgendwie verdötschen, aber ja, ich habe die dann, weiß ich nicht, wie viele Jahre getragen, Tag und Nacht. Weiß ich nicht, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, länger, ich weiß es nicht mehr. Und immer, da waren Diamanten drin, die waren aber mit Klebstoff reingeklebt, so ganz kleine. Das heißt, die fielen raus nach und nach. Ja, ich glaube 16 Diamanten waren jeweils in einem Ohrring drin. Und immer, wenn auf der einen Seite einer rausgefallen war, war es so, dass dann der nächste auf der nächsten Seite rausfiel. Es gab immer Gleichstand bei den Ohrringen. Am Anfang fand ich das super frustrierend, dachte, hey Baba, du kannst das doch besser, warum hast du da so einen billigen Kleber genommen für diese kostbaren Diamanten? Ich habe dann, wenn ich sie im Zimmer verloren habe, gefunden, aber wenn es irgendwo draußen war, ja, no chance. Dann dachte ich, okay, du verteilst sie hier auf der Erde. Ich habe doch keine Ahnung, wofür und was der Effekt war. Je weniger Diamanten drin waren, desto durchscheinender wurden die Ohrringe, desto filigraner wurden sie. Also dahinter war dann praktisch Licht, also durchlässig. Und nachdem ich mich mit dem anfänglichen Widerstand beruhigt hatte, fand ich es auch schön. Dachte, ja, okay, das ist dieses Diamond, wir müssen schon was loslassen. Und es war auch so, dass ein Ohrring war perfekt gearbeitet, ein Meisterstück, das andere war ein Gesellenstück, wenn man genau geguckt hat.
Oh.
Ja, das eine war wirklich absolut perfekt. Und das andere war so eine kleine Stelle, ein bisschen schief gehämmert. Und was noch mich sehr gerührt hat, wir haben ja die Ohren nicht genau gleich. Also unsere Ohren sind nicht genau im gleichen Winkel. Baba hatte das bei der Materialisation berücksichtigt. Das heißt, ich konnte nie die Seiten wechseln. Wenn ich die Seiten gewechselt habe, dann hing ein Ohrring schief. Auf der richtigen Seite stand er gerade. Das hat mich sehr gerührt. Dieses Gefühl, das ist jetzt nicht nur einfach irgendwie ein Geschenk, sondern es ist perfekt genau für dich. Und warum jetzt einer perfekt war und warum einer nicht, dachte ich, ja, wahrscheinlich, weil es so ist, weil es diese Dualität gibt und er auch damit spielt. Ich könnte es auch perfekt machen, aber ich kann es auch so machen. Sieht immer noch schön aus, die anderen sehen das nicht. Gut, das war das erste Interview. Viele Jahre später, weiß nicht, 3 Jahre später, 4 Jahre später, habe ich nochmal ein Interview gekriegt. Das war wunderschön, weil ich war überhaupt nicht eifersüchtig auf niemand. Ich habe allen alles gegönnt und ich war so glücklich. Ich habe nichts Materielles bekommen bei dem Interview, aber es war ein Mega-Geschenk. Einfach die andere Seite. Nicht eifersüchtig sein, nicht denken, oh, guck mal, und ich wieder nicht, sondern, boah, wie schön, die darf seine Füße berühren, die kriegt ein Gewand und der macht da eine Kette. Wow, ich freue mich, ich bin so glücklich. Jeder kriegt hier was er wirklich braucht. Ja, ich hatte damals die Illusion, ich hätte meinen Mann gefunden, den hatte ich dann ja auch gefunden, aber es war dann doch eine relativ illusionäre Geschichte langfristig betrachtet. Und damals war aber meine Idee, ja, ich habe ja meinen Mann gefunden und das ist jetzt für mich das große Geschenk von Baba. Und so habe ich auch alles gekriegt, was ich wollte. Ja.
Yeah.
was ich hier sehe auf der Erde in deinem Zimmer, sind Padukas. Mhm. Erzähl doch mal, was Padukas sind und wann du die bekommen hast.
Also Padukas sind, wie kann man das sagen, eine Art Schuhe für Gott, aber natürlich trägt er sie nicht so als Silberschuhe. Die sind aus reinem Silber gearbeitet und sind so eine Art symbolische Gegenwart des Meisters. Ich habe mal irgendwo gehört, dass der Meister in der Wahrheit verankert ist und dass diese Schuhe praktisch dafür ein Symbol sind. Dass du die Gegenwart des Meisters über diese Schuhe, über diese rituellen Schuhe, könnte man sagen, in gewisser Weise in deiner Nähe hast. Oder es ist so eine Art Anbetungs, wie ein Lingam oder wie irgendwas, wo man eine kleine Puja machen kann oder Blumen drauflegen oder einfach sagen, okay, wenn das jetzt mein lieber Gott ist, dann kann ich den auch feiern.
Kannst du uns etwas über die Bedeutung der Padukas im Ramayana erzählen?
Die Geschichte, soweit ich weiß, war, dass Rama ins Exil gegangen ist und sein Bruder Bharata, hieß der, sollte statt ihm regieren und hat gesagt, no way auf Englisch, also nein, mache ich nicht. Rama ist hier der König und ich werde das Königreich nicht übernehmen. Er ist dann, soweit ich weiß, in den Wald gegangen zu Rama, hat gesagt, Rama, ich will das ganze Ding hier nicht, mach du das. Und Rama hat gesagt, ja, aber das ist jetzt so nach dem Dharma, nach der Rechtschaffenheit, dass ich in den Wald gehe und du musst regieren an meiner Stadt. Und als Zeichen, weiß ich nicht mehr so genau, als Zeichen meiner Gegenwart gebe ich dir meine Sandalen. Und Bharati, er hat die dann auf den Thron gelegt und hat zwar regiert, aber nicht selber diesen Thron bestiegen, sondern hat praktisch Rama, also was Gott für ihn war, symbolisch das Königreich regieren lassen. So lange, bis er dann wirklich kam und dann wirklich regiert hat. Ja.
Er war ja damals wegen einer Intrige für 2x7 Jahre in den Wald verbannt worden und hat als gehorsamer Sohn seinem Vater auch 100% gehorcht.
Mhm. Ja, was so eingefädelt war, ne?
Ich selbst durfte auch bei Paduka-Festen dabei sein und ich kann mich gut erinnern an eine Rede, das Jahr weiß ich nicht mehr, wo er gesagt hat, wir sollen uns ja nicht beirren lassen von Menschen, die etwas gegen Padukas sagen. Er versichert uns, dass in dem Raum, in dem die Padukas stehen, er selber anwesend ist. Okay, wir wissen, dass er auch ohne die Padukas überall anwesend ist. Aber er hat gesagt, soweit ich mich erinnere, wir dürfen die Padukas nie mit Gott selber verwechseln oder gleichsetzen, so ähnlich. Sie sind nur ein Symbol, also eine Erinnerung an das Göttliche.
Hm.
Und der Lingam, der da noch vor den Padukas steht?
Also, es ist so eine Geschichte. Das war, glaube ich, meine erste Reise und es war nicht so einfach alles. Ich war zwischendurch auch ziemlich frustriert und habe dann so was vielleicht Frauen kennen, vielleicht auch Männer, dann geht man so Frust-Shopping, nenne ich das. Also man geht irgendwie Shopping machen, weil man irgendwas gerne hätte und sich gerade nicht wohlfühlt. Also nicht so ganz, irgendwie denkt, ich brauche jetzt was und das muss jetzt was sein, was ich anfassen kann und woran ich mich freuen kann. Also damals gab es diese kleinen Shops noch oberhalb von der Halle und
Mango-Eis
auch. Ja, aber wenn man richtig frustriert ist, will man mehr. Das gab es eh jeden Tag. Auf jeden Fall gab es auch einen kleinen Shop, wo sie draußen...
Ja. Moment, ja, mach mal die Tür auf. Okay, das ist deine Zimmernachbarin. Die ist zum allerersten Mal hier, hast du gesagt. Ja, komm rein.
Und wo waren wir?
Beim Frustshoppen.
Genau, dann habe ich diese Lingams gesehen und das eine hat mir sehr gut gefallen. Und noch eine Maler so aus so roten Glassteinen habe ich mir gekauft, fand die beiden Sachen wunderschön. Und ja, okay, war erfüllt. Im nächsten Darshan, man dürfte ja früher sehr viel mitnehmen, also eigentlich alles, wollte ich sie halt segnen lassen. Ne? Dachte ich, okay, die Kette zum Beten und das Lingam auch. Dann bin ich zum Darshan gegangen, saß aber gar nicht weit vorne, sondern relativ weit hinten. Habe gedacht, naja, Baba, das kannst du auch von da vorne, also Das traue ich dir jetzt mal schon zu, ne? Dass ich da nicht extra in der ersten Reihe sitzen muss, damit die Sachen hier gesegnet werden. Und dann hat er was gemacht, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Ich saß da halt und dann fingen meine Hände, in denen die Sachen waren, an zu vibrieren, dass ich dachte, um Gottes Willen, was passiert denn hier? Und danach hatte das Lingam und auch diese Kette unglaublich viel Kraft. Also für mich nicht unglaublich, aber sehr viel Kraft. Und ich habe dann innerlich gefragt, hör mal, Baba, ist das jetzt ein echtes? Also er hat ja auch Lingam selber materialisiert. Und er hat zu mir gesagt, wenn du es so behandelst, ist es echt. Und dann habe ich seitdem, und das mache ich auch immer noch jeden Morgen, Wasser drüber gegossen. Und wenn es mir mal wirklich gar nicht gut geht und ich nehme das in die Hand, dann holt es mich wieder zu mir zurück. Und ich habe es einfach gern. Damals war es auch gut für mich, dass es nicht Baba materialisiert hat, weil dann hätte ich mich, glaube ich, verpflichtet gefühlt, das zu teilen. Und möchtest du auch mal meinen Lingam sehen? Und all diese Sachen, die wurden mir alle erspart, weil das eben nicht eins von ihm materialisiert war. Für mich aber die gleiche Strahlkraft und Intensität hat sich auch über die Jahre gewandelt, das Lingam. Einmal ist es mir runtergefallen und wirklich so, wie man ein Frühstücksei aufkloppt. Es war voller Risse. Es ist auf dem harten Boden runtergefallen. Es hatte keine Katsche, es war nicht kaputt, aber es war doch sehr verletzt. Und ich dachte, oje, oje, oje. Aber es ist dann wieder geheilt. Also die Risse sind komplett verschwunden. Es ist noch ein ganz kleiner oben, wenn man ganz genau guckt, sieht man noch so eine ganz kleine Andeutung. Aber es ist auf keinen Fall, es war riesig, wie ein Spinnennetz sah das aus. So gerissen waren die Stellen. Und das ist wieder, hat sich wieder geheilt. Und damals hatte ich keine leichte Zeit in meinem Leben und dachte, wenn Steine heilen können, hey, dann werde ich das auch hinkriegen. Also mein Herz wird dann auch wieder glücklich werden, wenn diese schwierige Zeit vorbei ist.
Oh,
So, jetzt gehe ich mal kurz zu deiner Zimmernachbarin. Wie heißt du?
Ich heiße Michaela.
Du bist zum allerersten Mal hier?
Zum allerersten Mal, ja.
Was hat Ruth dir denn so von Sai Baba erzählt, dass sie dich hier mal mitschnacken konnte?
Ja, ich habe mich schon länger mit der Spiritualität beschäftigt und sie hat ihn als so einen lieben Gott beschrieben und ihre Geschichten, die ich ja hören durfte, die haben immer so was Vertrauenswürdiges in ihn. Also, dass eben er überall ist und immer nur das Beste für die Menschen möchte und ihnen hilft, wo er kann. Und ja, und ich bin ja mit einem negativen Gottesbild irgendwie geprägt und das hat mich dann schon sehr beeindruckt und beeindruckt mich immer noch, die Erzählungen von ihr und was sie mit dem Baba erlebt hat.
Also von der Kirche her ein negatives?
Ja, von der Erziehung, Kirche, katholisch, genau.
Dass er überall ist, dieses Esch, CH lässt erkennen, dass du nicht aus Norddeutschland kommst.
Aus Süddeutschland, auf Schwäbischen Alb, in der Nähe von Stuttgart, genau.
Ich liebe dieses SCH. Ich komme hoch oben aus dem Norden.
Ja.
Ich sehe, du hast hier Ammer neben deinem Bett stehen.
Ja, ich habe also durch die Ruth, habe ich die Ammer kennengelernt und habe sie einmal gesehen dann und seither gehe ich immer zu ihr, ja. Aber das ist mein erster Aufenthalt in Indien. Die Ruth hat mir auch Gutes und Schönes über diesen Ashram erzählt. Ja, und das so was schön Strukturiertes auch oder so ein Ablauf, einen schön geregelten Ablauf. Und ja, das ist einfach was, was für mich gerade richtig stimmig ist.
Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Aufenthalt hier. Und ich gehe dann mal wieder zu Ruth und zu der Frage, wenn du Menschen, die überhaupt gar nichts von Sai Baba wissen und sie dich fragen, mit welchen, zum Beispiel der menschlichen Werte, würdest du, mir fällt jetzt kein Wort ein, würdest du Reklame für Swami machen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, so wie wir sind, das ist schon die Reklame. Da müssen wir gar nicht viel Wörter drüber verlieren. Entweder wir sind offen, liebevoll, zugewandt und echt oder wir können es halt nicht und dann können wir viel über irgendwelche Werte reden. Wenn wir sie selber nicht fühlen und nicht ausdrücken können, dann sind sie keine Werte, dann ist es halt im Kopf. Von daher würde ich gar nicht weil jeder muss letztlich selber eine Erfahrung machen und nur das ist dann wirklich erlebt. Und zu sagen, Baba ist Liebe, Baba ist dies, Baba ist das, nützt niemand was, der es nicht erfahren kann. Und so ist es für mich nicht wichtig, was man über irgendjemand erzählt, sondern eigentlich, wie man selber ist. Und wenn man selber ein glücklicher Mensch ist oder ein freundlicher, glücklicher, offener Mensch, dann ist das Reklame genug. Und Baba braucht auch keine Reklame, also in dem Sinne.
Ja, blöd formuliert. Mir ist spontan einfach kein besseres Wort eingefallen. Baba möge mir verzeihen, denn ich weiß ja, dass er uns untersagt hat, Reklame für ihn zu machen.
Ich denke, alle Werte, wenn man von diesem Wort ausgeht, hängen intensiv zusammen. Es ist egal, ob man Liebe oder Gewaltlosigkeit oder Freundlichkeit oder Offenheit oder Toleranz oder welches Wort man nimmt. Es ist letztlich eine innere Haltung, eine Bewusstseinshaltung, die das alles spiegelt und die sich nicht an einzelnen Elementen davon festmacht. Weil wer sich mit Gott verbunden fühlt, kriegt automatisch eine Verstärkung in seinen guten Wesensqualitäten, die wir alle haben. Auch die, die es noch nicht wissen, haben die. Ja. Und das ganze Spiel, wie das hier läuft auf der Erde, wir können nur unseren Teil tun. Und den können wir gut machen, wenn wir es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, ist auch okay. Dann eben nicht.
Hattest du Träume?
Ich hatte sehr viele Träume, habe auch immer noch manchmal Träume, nicht mehr so oft. Oder ich glaube tatsächlich, dass wir alle viel mehr von Baba träumen, aber nicht immer aufwachen. Und wenn man nicht aufwacht, weiß man es nicht.
In Träumen ist ja häufig auch eine Botschaft drin, nicht nur für einen selber, sondern auch für andere. Magst du vielleicht mal einen Traum erzählen?
Irgendein Traum, gar nicht so einfach. Also der erste Traum von Barbara, den ich hatte, war so, da wollte ich Barbara noch nicht. Also ich war noch nicht offen für seine Gegenwart in meinem Leben. Und ich habe aber eben diese Badschan sehr geliebt, das hatte ich ja erzählt. Und Vimuti habe ich gemocht. Und eines Nachts träume ich, dass Barbara auf einer kleinen Bühne sitzt mit einer Gitarre. Also ich habe damals selber Gitarre gespielt und auch Badschans mit Gitarre gesungen. Er hatte eine Gitarre in der Hand und hat mir einen ganzen Badschan vorgesungen. Ich weiß nicht mehr welchen, aber einen ganzen, von vorne bis hinten. Und ich stand im Traum so mit Abstand, Hände so über Kreuz, ne? Also so, ja, bisschen, also nicht sehr offen, sondern eher so kritisch. So in ein paar Meter Abstand war das im Traum. Und ich habe ihm zugehört, wie er gesungen hat und gedacht, Mensch, also muss ich schon zugeben, Badschan singen kann er echt gut. So wieder kann ich jetzt nicht meckern, ja. Und danach im Traum sind dann die Leute zu ihm gegangen, um wie bei einem Schlagerstar sich so ein Autogramm zu holen. Und ich dachte, nein, also das ist jetzt peinlich. Das werde ich nie im Leben machen. Und so hörte der Traum dann auf, ja. Und ein Traum, der jetzt kürzlich erst war, von noch nicht so langer Zeit, war, dass ich in einem kleinen Zimmer sitze, so wie so ein kleiner Tempel war das. Und es war ein großes Bild von Barbara an der Wand, wo er lag. Also er lag gemütlich auf dem Sofa. Auf diesem Foto lag er gemütlich auf dem Sofa. Und ich hatte einen Fächer in der Hand, bin zu diesem Bild gegangen und habe angefangen, ihm Luft zuzufächern. Das war aber ganz natürlich irgendwie. Das war sehr spontan und sehr innig. Und daraufhin hat er gelächelt und sich bewegt. Und ich dachte, hä? Wie jetzt? Und dann ist er aus dem Bild rausgekommen, das heißt, das Sofa war leer, also da war niemand mehr lag auf dem Sofa und hinten im Raum war oben eine Lampe, die hat er gedimmt, die war so mittelhell, man konnte den Raum gut sehen, er hat sie ziemlich runter gedimmt, sodass es ziemlich dunkel wurde und eine Freundin, die da auch saß im Raum, konnte nicht mehr lesen, also es war zu dunkel zum Lesen und dann war der Traum zu Ende. Und was mich sehr gerührt hat an dem Traum, war dieses Lächeln und auch dieses, jetzt lassen wir den Mind mal ruhen. Jetzt geht die Form weg und das Licht geht dunkel und jetzt gehen wir nach innen.
Und man kann nicht mehr lesen.
Und man kann nicht mehr lesen und es ist auch nicht wichtig. Jetzt kommt eine andere Zeit. Für mich ist das Schönste, diese riesige, große Dunkelheit, in der man sich aber sehr glücklich fühlt. Für mich ist es nicht dieses helle Licht, das kenne ich auch, aber inzwischen ist es für mich dieser riesige, dunkle Raum, der auch kein Licht hat, der keine Form hat, keine Gestalt, aber ein unglaublich schönes, weites, glückliches Gefühl vermittelt. Also sowas wie unendliche Stille, unendliche Freude. Und ja, dieser Traum war irgendwie schön für mich, weil ich in der Zeit mich um eine Arbeit bemüht hatte und eigentlich einer alten Dame helfen wollte. Und das hat alles nicht geklappt letztlich. Aber für mich war dieses Fächern und er nimmt es an und freut sich darüber so wie, ja, ich habe dein Bemühen gesehen und danke dafür. Es ist im Moment aber was anderes dran. So habe ich diesen Traum. Ich hatte viele Träume, aber das ist alles schon so lange her, dass es mich jetzt nicht mehr bewegt und ich die auch nicht mehr so genau erzählen konnte, die ich da geträumt habe. Früher war das ganz üblich, dass ich sehr viel von ihm geträumt habe. Also jede Woche einmal mindestens. Mindestens. Und jetzt ist es eher so alle paar Monate oder einmal im Jahr oder ich weiß, keine Zeit. Abstände.
Vermisst du ihn manchmal?
Nein. Nein, weil er ja da ist. Also die ersten Jahre nach seinem Weggang, also habe ich ihn schon vermisst, eben einfach als Form. Da habe ich immer gedacht, ja, die Tür geht auf jetzt gleich, da kommt er jetzt dann doch, ne, gelaufen. Also sagen wir mal, es hat 3 Aufenthalte gebraucht, bis es gut war dann. Ich war aber auch sehr dankbar, dass er es so gemacht hat, ohne Vorwarnung. Nicht mit diesem, oh Gott, nächstes Jahr wird er seinen Körper verlassen, was machen wir nur? Ich habe auch gedacht, wieso singen die Vögel noch? Wieso scheint die Sonne noch? Barbara ist gestorben, das geht jetzt nicht. Also ich habe 3 Tage lang jeden Morgen Rotz und Wasser geheult. Jeden Morgen, am Nachmittag war es immer vorbei. Morgens kam es wieder 3-mal. Und danach hat Barbara dann innerlich zu mir gesagt, so, jetzt kannst du dich entscheiden. Entweder wirst du jetzt den Rest deines Lebens traurig sein, kannst du auch haben, oder es ist wieder gut, ne? Dann dachte ich, ja klar, es ist wieder gut, ne? Weil ich meine, mein Kontakt zu Barbara oder der meisten Menschen war innerlicher Natur, auch als er noch äußerlich da war. Wie oft, selbst wenn man ein Interview hatte, dann war das vielleicht in deinem Leben eine Stunde lang. Oder eine halbe oder eine Dreiviertel oder irgendwas. Und die äußere Zeit mit ihm war natürlich sehr kostbar und sehr wertvoll. Und trotzdem, wenn man innerlich keinen Kontakt gefunden hätte, wäre das nur frustrierend gewesen. Und so, ja, ist seine Gegenwart zwar subtiler, aber nicht weniger. Also nicht weniger, weil ich meine, wenn Gott Gott ist, dann ist er immer Gott. Egal, ob er diese Form hat oder jene oder gar keine im Moment. So vermisse ich jetzt diesen äußeren Dasein inzwischen nicht mehr. Ich genieße sehr, dass es hier so friedlich ist, dass dieses ganze Gedrücke, Gekämpfe, Gepusche, Gemache, diese vielen Schlangen, überall wo man hin will, musste man ja stundenlang warten, dass jetzt alles sehr viel einfacher ist.
Seit 2 Tagen wird es hier wieder voller. Shivaratri steht vor der Tür. Bist du deswegen gekommen?
Nein. Ich habe mit Baba die Angewohnheit, dass er mir immer sagt, wann ich komme und für wie lange. Und ich entscheide da nicht mit und es ist immer richtig. Und dieses Jahr war es im Februar 2,5 Wochen und dann kommt man um Shivaratri nicht drumherum. Die Feste an sich, finde ich, ist okay, aber es ist auch viel Rahmenprogramm und das finde ich eher ein bisschen mühsam. Ich habe lieber die normale Routine, das ganz einfache nachmittags meditieren können im Tempel und still, weniger Leute. Mag ich lieber, aber ist es okay, dann ist es jetzt so. Früher war Shivaratri immer mein Lieblingsfest, da bin ich wirklich dafür gekommen. Shivaratri, super. Aber jetzt, okay. Ja, für irgendwas wird es gut sein.
Super. Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Damit ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren heute bei Ruth Meier. Und dann schauen wir mal, wie es ihrer Zimmernachbarin gefallen hat und ob wir Michaela vielleicht im nächsten Jahr hier wieder treffen werden. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon ihre Evelyn Seliger.